Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, öffne unsere Ohren, unsere Herzen und auch unseren Verstand. Amen. Denken Sie, denkst du viel oder eher wenig über Gott und die Welt nach? Ihr seid ja hier, einige vielleicht gezwungenermaßen, weil ihr bei der Taufe mitfeiern wollt, einige natürlich, um das genau zu kriegen. Heute nachzudenken über Gott. Woran glaube ich? Was ist mir wichtig? Und wie will ich aus diesem Gottesdienst nach Hause gehen? Gestärkt in dem Wissen, wie Dietmar Wehrmann das am Anfang sagte, dass ich rausgehen kann und all die Corona-Sorgen, die Sorgen, die auf mich zukommen, dass ich die auf Jesus, auf Gott werfen kann, im Gebet. Und das hilft. Die Frage ist, denken Sie darüber nach, das zu tun? Oder denken Sie vielleicht nach über diesen wunderbaren Predigttext, der Bericht, wie die Welt entstanden ist, wie Mann und Frau entstanden sind. Ich vermute, ja, Sie werden heute nicht drum rumkommen, ein wenig über Gott nachzudenken. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und wer über Gott und die Welt nachdenkt, und sei es nur ein wenig, kommt letztendlich auf eine Frage. Neulich beim Kaffeetrinken habe ich mit mehreren mal wieder über diese eine Frage nachgedacht. Wie passt in eine Welt, die von Gott sehr gut befunden wird, ja perfekt geschaffen wurde? Wie passen dazu Tränen, Leid, Schmerz, Krankheit und Tod? Gott hat uns, er hat den Menschen erschaffen, alles gegeben, was wir brauchen, haben wir eben gehört, alles gegeben, um leben zu können. Und Leben heißt hier biblisch Leben in Hülle und Fülle. Das Paradies, was wir so als Paradies, als Himmel bezeichnen, hat uns Gott gegeben, um zu leben und nicht um zu sterben. Er hat die Erde von Anfang an so vollkommen geschaffen, wie wir als Menschen es niemals hinkriegen werden. Gott hat Leben geschaffen, perfektes Leben. Die ersten zwei Kapitel der Bibel berichten darüber. Wer sie nicht kennt, eins habt ihr heute schon gehört, vielleicht tut ihr euch das erste auch noch an zu Hause. Wir durften es hören. Ein jeder von uns kann sich so eine perfekte, vollkommene, von Gott geschaffene Welt vorstellen. Ich glaube, jeder träumt davon. Selbst die, die nicht an Gott glauben, nicht über ihn nachdenken, träumen davon, eine Vorstellung, wie schön das sein könnte, wenn es nicht den ganzen Mist gäbe, die wir in der Welt haben. Gerade in unseren Corona-Zeiten. Wir träumen davon, wie schön das sein könnte. Kein Tod, ewig Leben, keine Krankheit, keine Tränen, kein Leid. Wäre das nicht wunderschön? Und dann, bam, reißt dich und mich die Realität, der Schmerz, das Leid, die Krankheit, der Tod aus unseren Träumen. Schlussfolgerung ist dann von vielen Menschen, die Bibel stimmt nicht. Die Welt ist nicht perfekt. Also stimmt die Bibel auch nicht. Also kann es Gott auch nicht geben. Dies ist übrigens im Augenblick ein Grund, warum Menschen aus der Kirche austreten. Weil sie sagen, wie kann Gott so etwas wie Corona zulassen? Eine Krankheit, ein Virus, der so viel Leid und Tod verursacht. Also Schlussfolgerung, es gibt Corona, es gibt Leid, also kann es Gott nicht geben. Aber dann verrate ich das Geheimnis. Weiterlesen. Wer nämlich über Kapitel 2 hinausliest, weiterliest, versteht auf einmal, was passiert ist mit dieser Welt. Der Mensch, Adam und Eva, beide haben es kaputt gemacht. Und trotzdem hat jeder Mensch eine Vorstellung tief in sich drin. Ein Sehnen nach diesem heilen paradiesischem Anfang des Lebens. Kennt ihr vielleicht den Spruch, wo Wasser ist, da ist Leben. Ich habe es gehört, ganz leise. Wo Wasser ist, ist Leben. Das sagen wir. Und dann berichtet dieses zweite Kapitel der Bibel uns davon, dass bevor Gott den Menschen erschuf, ihm seinen Lebensodem gab, noch bevor der erste Mensch laufen konnte, schuf Gott einen mächtigen Fluss. Wasser, der dieses ganze Land bewässerte, das neue Land. Und Gott pflanzte dieses auf dieses gut vorbereitete Land einen Garten. Und erst dann, als alles vorbereitet war, setzte er den Menschen dort hinein. Und dann wird es nicht nur spannend, sondern auch detailliert. Im Paradiesgarten teilte sich dieser mächtige Fluss in vier Hauptarme. Pishon und Gihon, Euphrat und Tigris. Schon mal gehört? Teilweise, oder? Euphrat, Tigris, kommt dann schon bekannt vor. Was ist daran so spannend? Eigentlich nichts. Bis auf, dass 50% eben von diesen vier Flüssen nicht mehr existieren. Euphrat und Tigris sind bekannt. Einige haben ja genickt eben von euch. Beide entspringen in der Türkei, fließen getrennt durch Syrien und dem Irak, um dann am Ende gemeinsam in den Indischen Ozean zu fließen, in den Persischen Golf. Paradiesische Flüsse. Vom Anfang müsst ihr euch vorstellen. Die Gott fürs Leben geschaffen hat und die im Augenblick gerade durch viel Leid, Krieg, Blut und Schmerz fließen. Ihr kennt ja die Nachrichten. Von den anderen beiden Flüssen aber, Pishon und Gihon, fehlt jede Spur. Und für mich ein Hinweis auf den Zustand unserer Welt. Ein großer Teil von der Welt, wie sie sich Gott für uns gedacht hat, fehlt. Wurde ausradiert. Und am Beispiel dieser vier Flüsse können wir schlicht und platt sagen, Gott war trotzdem dem Menschen gegenüber gnädig und barmherzig. Statt uns alles zu nehmen, 100% unserer gesamten Existenz oder ein Leben komplett ohne Gesundheit, komplett ohne Freude, komplett ohne Zufriedenheit, komplett ohne Geborgenheit, gab er den Menschen die Freiheit und wir können einfach platt sagen, 50% der paradiesischen Zustände, Euphrat und Tigris. Gnädig, barmherzig und leider eben auch logisch. Adam und Eva aßen vom Baum der Erkenntnis mit der Hoffnung, dass ihnen die Augen geöffnet werden würden und dass sie erkennen und wissen können, was gut und böse ist. Und dann ist es doch logisch, oder? Dass wir als Konsequenz eine Welt von Gott bekommen haben, die eben 50% gut und 50% böse ist. Einfach nur, damit ihr euch das mal vorstellen könnt. Nun haben wir doch die Möglichkeit festzustellen, was gut und böse ist. Im Paradies war das nicht möglich. Wieso? Weil alles gut war. Alles war schön, sagt die Bibel. Und wenn sie, wenn du um dieses Basiswissen aus den ersten Kapiteln der Bibel weißt, dann ist es nicht mehr möglich für dich zu sagen, es gibt Tränen, Krankheit, Leid und Tod in dieser Welt. Deswegen kann es Gott nicht geben. Das geht nicht mehr. Denn so wie die Welt ist, ist sie nicht von Gott gedacht. Und wir können ihm nicht das ganze Leid in die Schuhe schieben. Und wenn sie, wenn du um dieses Basiswissen aus den ersten Kapiteln der Bibel weißt, dann ist dir auch klar, dass unsere Welt mit den zwei übrig gebliebenen Flüssen niemals durch uns Menschen zum Paradies umgewandelt werden kann. Wir denken das immer, versuchen es. Menschen, die sich für die Umwelt einsetzen, sagen, wenn wir das und das machen, wird die Welt wieder wunderbar, wird alles schöner. Wenn wir das und das erfinden, dann wird alles wunderbar. Aber die Bibel sagt, nein, der Mensch kann sich winden und drehen und erfinden, was er will. Wir kriegen diese Welt nicht so hin, wie sie am Anfang war. Wir Menschen können uns nicht selbst wieder dieses Paradies erschaffen. Geht nicht. Und dann eben das Schöne, wie ich finde, auch das Basiswissen, was Gott uns hier vermittelt in den ersten Kapiteln der Bibel, dass wir verstehen können, wie das mit Mann und Frau gedacht ist. Mit der Ehe. Wie war das ursprünglich gedacht mit Mann und Frau? Wie kann man sich die Ehe vorstellen, so wie Gott sie sich gedacht hat? Auch das kriegen wir mit, wenn wir eben über diese ersten zwei Kapitel nachdenken und sie verstehen. Die Ehe ist so alt also wie der Mensch. Und eine Überschrift für Vers 24 unseres Predigtextes. Ehe heißt nichts anderes als, sie werden ein Fleisch sein. Das ist Ehe. Und wisst ihr, warum sie heilig ist? Warum sie die heilige Ehe ist? Weil sie von Gott tatsächlich ursprünglich so gedacht war. Deswegen ist sie heilig. Alles andere kann nicht heilig genannt werden, weil es nicht von Gott erschaffen worden ist, sondern es sich vom Menschen eben ausgedacht worden ist. Aber es gibt eben anderes. Das fällt uns manchmal schwer zu akzeptieren. Die Welt ist ja gerade voll. Sexuelle Vielfalt ist ja ein großes Thema unserer Zeit. Sie ist ein Teil dieser Welt, weil diese Welt eben nicht so ist, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Von Gott ist sexuelle Vielfalt nicht geplant, nicht gewollt, also mit frommen Worten nicht heilig. Bei der heiligen Ehe dagegen kommt zusammen, was Gott getrennt und geschaffen hat, Mann und Frau. Habt ihr aufgepasst beim Bibeltext? Er schuf sie aus der Rippe, machte Mann und Frau, waren getrennt. Und Sinn und Zweck ist davon, dass sie sich unterstützen im Leben und dann eins werden wieder. Mann und Frau sollen eins werden, nicht nur, aber auch auf die Sexualität bezogen. Gott hat sie zusammen mit Mann und Frau geschaffen. Also dem Ursprung nach nichts Sündiges, was man immer bei Kirche denkt. Sex und Kirche passt nicht zusammen, Sex und Gott passt nicht zusammen. Nein, es passt zusammen, weil Gott es geschaffen hat. Es ist Gottes Schöpfung. Nur was wir teilweise daraus gemacht haben, hat nichts mehr mit den Ursprüngen zu tun. Gott hat Mann und Frau geschaffen. Ja, man kann mit dieser Schilderung von der Entstehung von Mann und Frau seine Probleme haben. Gestehe ich euch zu. Hört sich schon verrückt und unglaublich an. Rippe rausoperiert und daraus im Schlaf dann eine Männin gemacht. So sagt es die Bibel, eine Frau. Viele Leute halten es für schlicht überholt, dass man so denkt, dass Gott die Frau aus Adams Rippe geschaffen hat. Andere nehmen an, dass es nicht mehr als ein nachdenkenswerter Mythos ist. Und wieder andere bemühen sich darum, dem Bericht einen naturwissenschaftlichen Sinn abzugewinnen. Nach dem Motto, der von Gott gewirkte tiefe Schlaf ist so eine Art Narkose, die Entnahme der Rippe als chirurgischer Eingriff und die Erschaffung Evas aus dieser Rippe als so eine Art Klonen. Macht euch eure Gedanken, deswegen sage ich ja, denkt über Gott und die Welt nach und schmeißt das nicht einfach weg und sagt alles nur erdacht und Märchen, sondern überlegt mal, was könnte das sein? Was will Gott uns damit sagen? Und könnte es nicht tatsächlich so passiert sein? Was damals genau geschah, das können wir uns nicht wirklich recht vorstellen. Dass es geschah, steht für mich persönlich fest. Denn auch Jesus selbst hat auf dieses Ereignis später Bezug genommen im Neuen Testament. Und nichts in der Bibel deutet darauf hin, dass es sich nur um ein Märchen oder ein Mythos handelt, sondern tatsächlich das, was Gott getan hat. Entweder ich glaube, dass Gott allmächtig ist, dann ist die ganze Sache doch kein Problem für ihn. Oder ich setze Gott in meinem Denken doch Grenzen in seiner Allmacht, in dem, was und wie er es tun kann. Horcht mal in euch hinein. Sagt ihr total unmöglich, was da steht, kann ich nicht glauben, will ich nicht glauben. Und wenn der Pastor das glaubt, dann ist er so ein bisschen, ja, aber denkt drüber nach. Bitte. Tatsächlich lernen wir nämlich immer im Glauben an Gott und Jesus dazu. Neulich noch ein schönes Gespräch gehabt, da haben wir darüber geredet. Man wird nicht als Christ geboren, als jemand, der an Gott und Jesus glaubt, sondern man wächst da hinein. Als ich mit 16 Jahren zum Glauben kam und gesagt habe, ja, Jesus, ich gehe mit dir meinen Lebensweg, da hatte ich von vielen noch gar keine Ahnung. Und da konnte ich mir das auch noch nicht vorstellen, wie das war mit der Schöpfung, wie ist das mit der Jungfrauengeburt gewesen, da hatte ich keine Ahnung von. Aber ich wusste, Gott ist da. Das war mir klar. Und dann geht man, wie in einer Ehe, Stück für Stück, Schritt für Schritt und lernt dazu und dann sagt man auf einmal, boah, jetzt habe ich es kapiert. Was ich vor 10 Jahren für unmöglich gehalten habe, habe ich jetzt geschnallt, habe gemerkt, das stimmt. Ich will damit sagen, Christsein ist auch ein Lernprozess. Und man muss nicht sagen, ich werde erst Christ, wenn ich 100% verstanden habe. Nein, ich werde Christ, wenn ich merke, Jesus ist da, mach den ersten Schritt und dann gehe ich gemeinsam mit ihm durchs Leben und lerne Stück für Stück. Das kann manchmal ein bisschen mühselig sein. Aber ich lade euch dazu ein, diese Schritte zu gehen. Es gibt Dinge tatsächlich in der Bibel, die schwer fallen zu glauben, die auch schwer sind zu erklären. Eben die Schöpfung, wie sie berichtet wird, die Sinnflut, die Jungfrauengeburt und dann das Unglaublichste, die Auferstehung von den Toten durch Jesus. Tod besiegt, gibt uns Hoffnung und sagt dann auch noch, wenn du an mich glaubst, Mensch, wenn du an mich, Jesus, glaubst, dann hast du das Leben nach dem Tod. Und das klingt verrückt. Ich habe es bei der Beerdigung ja gesagt. Es klingt verrückt und doch ist es wahr. Und doch ist es eine wunderschöne Vorstellung, eine wunderschöne Hoffnung, die uns Gott anbietet. Und wenn man das versteht und glaubt, dann wird das Leben schön. Selbst in dieser Welt, die eben nur 50-50 ist. Wir erkennen das Gute in dieser Welt. Wir erkennen, wie schön die Schöpfung ist. Kann mir keiner erzählen, dass ihr nicht schon mal gesagt habt, boah, was für eine coole Dokumentation über die ganze Welt, die Tiere, die Wälder, die Natur, sagen wir. Und ich sage heute, Leute, es ist keine Natur, das ist Schöpfung. Das hat jemand gemacht, wo auch jeder draufkommt, der darüber nachdenkt und sagt, Leute, nichts Zufall. Wie verrückt seid ihr denn, das zu glauben? Da steckt doch jemand dahinter. Da muss so ein intelligentes Wesen dahinter sein und die Bibel sagt, wer es ist, nämlich Gott. Glaubt nicht zu viel dem, was andere Menschen sagen. Die Bibel sagt, glaubt mir, vertraut darauf, auch wenn es manchmal schwer ist zu begreifen. Und deswegen lade ich euch ein, einfach nicht zu sagen, das kann ich nicht verstehen, deswegen muss alles falsch sein, das kann ich nicht verstehen, deswegen kann es Gott nicht geben, sondern sagt doch einfach, ich verstehe vieles nicht, aber ich merke doch, dass da jemand ist, Gott, und dass es mit Jesus wirklich stimmt, dass er tatsächlich den Tod besiegt hat und Hoffnung gibt. Und dann, das habe ich auch schon gemacht im Gebet, ganz einfach Gott die Wahrheit sagen. Gott, ich kapiere das einfach nicht, wie das sein kann. Ich kriege das nicht in mein Hirn rein. Aber ich weiß, dass du da bist. Und wisst ihr, welches schöne Gebet man dann beten kann? Das, was in der Bibel überliefert worden ist, ist auch Jahreslosung gewesen, also ein Vers, der über das Jahr steht. Und das heißt schön im Markus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 24. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das heißt, ich glaube, dass du da bist, aber in mir drin sind noch Zweifel und Fragen und ich habe keine Ahnung, wie alles funktioniert hat, wie das war mit der Schöpfung, wie das ist mit der Jungfrauengeburt, mit der Auferstehung, aber ich merke, du bist da, ich vertraue da drauf und wisst ihr, was dann passiert? Wenn man so betet, dann wird manche Frage, die wie eine Mauer erschien, die verschwindet, wird klein. Oder was auch passiert, habe ich selbst erfahren, man bekommt die Antwort auf die große Frage, die man hat an Gott. Deswegen lade ich euch immer ein, das, was ihr bezweifelt, die Fragen, die ihr habt, direkt an Gott zu richten. Könnt natürlich auch sagen, mache ich nicht, tue ich nicht. Aber dann werdet ihr auch nie Antworten auf diese Fragen kriegen. Und dann steht er irgendwann da. Wir haben neulich auf der Autobahn, gestern war es, glaube ich, ein Schild gesehen, bereite dich darauf vor deinen Gott zu treten. Und das ist eine schöne Vorbereitung. Wenn man nämlich sich darüber Gedanken macht. Und wer sich nicht vorbereitet und steht dann vor Gott mit runtergelassenen Hosen, der steht halt da, nackt und bloß. Aber nicht, wie wir es gehört haben, er schämte sich nicht, sondern dann schämen wir uns. Deswegen lade ich immer ein, mit Freude, bleibt bei Gott, bleibt bei Jesus, halte Kontakt und ihr werdet merken, dass ich kein Spinner bin und kein Lügner. Nicht, der sich irgendwas einbildet. Und das merkt, dann merkt ihr auch, dass die Bibel ein wahres Buch ist. Stück für Stück wird euch die Wahrheit dann wirklich kundgetan. Wir glauben den anderen Menschen auch alles. Das ganze Corona hin und her habt ihr doch mitgekriegt. Der eine sagt Masken tragen, der andere sagt nicht singen, der andere sagt am besten zu Hause bleiben in Quarantäne und dann am nächsten Tag sagt wieder einer was ganz anderes. Masken tragen bringt doch nichts und diese ganze Quarantäne, die ist ja übertrieben, macht's doch wie Schweden, die machen's besser und man weiß ja nicht mehr, wem soll man jetzt glauben. Was machen wir jetzt? Menschen glauben wir. Aber der Bibel, Gott, da sind wir immer sehr skeptisch. Aber wieso nicht? Ich lade euch ein, zu vertrauen auf Gott und in die Bibel. Auch für die, die schon länger mit Gott und Jesus unterwegs sind und an ihn glauben. Dieses Vertrauen geht auch manchmal in der Routine verloren, in den Ängsten und Sorgen der Welt. Wir vergessen, dass wir die Sorgen auf Jesus werfen können, tun es nicht, wissen es aber. Und da lade ich auch die Menschen zu ein, die schon lange dabei sind, das wieder ganz freudig zu tun. mit Gott zu leben, Schritt für Schritt voranzukommen. Aber wieder zurück nochmal zu Mann und Frau. Am Ende des zweiten Kapitels der Bibel kommt Gott selbst noch einmal zu Wort. Ende unseres Predigtextes. Er gibt dem ersten Menschenpaar eine Ordnung für seine schöpfungsgemäße, also heilige Gemeinschaft. Gott sagt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und sie werden ein Fleisch sein. Und jetzt kapiert ihr das vielleicht mit diesem ein Fleisch sein, wenn vorher das getrennt worden ist, dem Mann und Frau, dann wieder zusammen, dann ist es wieder ein Fleisch. Muss man wissen, dann kapiert man diesen komischen Spruch, mit dem sie werden ein Fleisch sein. Deswegen ist es gut zu wissen, was in der Bibel steht. Dann kapiert man manches. Wie die beiden aus einem Fleisch geschaffen worden sind, so wurden sie getrennt und können wieder vereint werden zu einer ehelichen Gemeinschaft. Und deswegen ist die eheliche Gemeinschaft das Fundament in dieser Welt für unsere Menschheit. Und dann wieder so weiter. Erbgut wird weitergegeben, eine Familie entsteht und auch die Familie ist die Basis unserer Welt, wie sie von Gott gedacht war. Wir nennen es Ehe. Wir nennen es heiraten. Gott selbst nannte es seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und ein Fleisch sein und bleiben. Für anhangen steht im hebräischen Urtext ein Wort, das man auch mit anhaften oder, Kinder kennen das, ankleben übersetzt werden kann. Und dann klingt vielleicht auch das Gebot bei euch mit, du sollst nicht Ehe brechen. Dass die eheliche Verbindung von Mann und Frau auf Dauer angelegt ist und nicht ohne Verletzung wieder gelöst werden kann. Wenn wir etwas, was zusammengeklebt ist, was zusammenhaftet, trennen, zerreißt etwas. Und das kostet Kraft und tut weh. Deswegen sagt Jesus selbst, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Könnt aber jeder Trauung hören in der Kirche. Beim Standesamt natürlich nicht, der hat nicht viel zu sagen. Die ursprüngliche Gemeinschaft von Mann und Frau, die Ehe, also das Einfleischsein und Bleiben, ist so wichtig und so heilig, dass niemand diese Gemeinschaft zerbrechen soll. Das ist spannend. Die Schöpfung der Welt und gleich am Anfang eben diese Geschichte mit Mann und Frau, die Ehe. Wie wichtig das ist, wie schön das ist und wie wert es das ist, auch zu erhalten, das zu pflegen und sich darum zu kümmern. Gott sagt, die Ehe ist heilig und nicht, wie die Welt sagt, neulich wieder in der Zeitung gelesen, das Schöne an einer Affäre, Fremdgehen, stand glaube ich in der Welt, gibt's nicht. Die Bibel sagt was anderes, als was uns die Medien heute sagen. Eine Frau ist doch nicht genug, such dir noch einen. Oder ein Mann. Lebensabschnittspartner wird es genannt. Ist nicht biblisch. Ist nicht biblisch. Es tut mir leid. Die Ehe ist heilig und für ein Leben bestimmt. Das ist das, wie Gott sie das gedacht hat. Dass es in der Welt anders läuft, sollte euch jetzt nicht überraschen. Denn warum das so ist, habt ihr hoffentlich kapiert, weil die Welt eben nicht mehr so ist, wie sie sein sollte. Was früher sehr gut war, ist jetzt nur noch 50-50. 50% gut, 50% schlecht. Ja, in diesem Fall können wir wirklich guten Gewissens sagen, früher, ganz früher, war wirklich alles besser. Aber Gott legt eben noch einen drauf und sagt, in Zukunft wird es wieder genauso werden. Das ist das Versprechen am Ende der Bibel. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Teil dieser Zukunft, um Teil dieser Zukunft zu sein, ist der Glaube an Jesus eben wichtig. So schön dargestellt bei uns, neulich nochmal darüber geredet, als ich eine Führung hatte, wenn ihr das Kreuz seht, und darüber eben die Pforte zum Himmel, könnte man denn sagen, ist natürlich nur symbolisch ausgedrückt, aber der Weg, um hochzukommen in die paradiesischen Zustände, führt über Jesus und dann, heute ist zum Glück blauer Himmel und sieht schön aus, dann geht es eben ins Paradies, in den Himmel. Ohne Jesus eben nicht. Der Architekt hat sich garantiert was dabei gedacht. Gott legt noch einen drauf, es soll wieder so werden, wie es am Anfang war. Der Weg führt über Jesus Christus. Und dann ist es kein Wunder, ihr erinnert euch an die Flüsse, an das Wasser, das Leben bringt. dann ist es kein Wunder, dass Jesus sich ganz oft mit Wasser, mit der Quelle vergleicht. Im letzten Buch der Bibel, im vorletzten Kapitel, wenn das kein Zufall ist. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers. Umsonst, sagt Jesus am Ende der Bibel. Und dann nochmal wiederholt das im letzten Kapitel. Komm, wen dürstet, der komme, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens. Und wieder der Hinweis, umsonst. Du musst nichts dafür tun, du musst es nur nehmen und es dir gefallen lassen und trinken. Jesus ist das lebendige Wasser, sagt die Bibel. Wen interessieren da schon Pishon und Gion, Euphrat und Tigris? Niemanden. Aber Jesus, der sollte uns alle interessieren, weil er sagt, diese vier komischen Flüsse schlage ich bei weitem. Ich bin das lebendige Wasser. Wer von mir trinkt, den wird nimmermehr dürsten und bekommt das Wasser des Lebens umsonst. Wer an Jesus glaubt, heißt das, sich in seiner Nähe aufhält, wird leben und wird immer mehr verstehen, dass auf Gottes Wort, auf seine Schöpfung, seine Ordnung und sein Versprechen Verlass ist. Kein Wunder also, dass wir die Taufe heute von Luis eben mit Wasser durchführen, dass Jesus das so gesagt hat, selber erlebt hat, weil er das Wasser ist, das lebendige Wasser und zum Leben führt. Und das werden wir gleich in der Taufe dann auch praktizieren. Die Frage ist nur immer, glaubst du das? Oder gehst du heute aus der Kirche und denkst dir, naja, gut, dass es vorbei ist und jetzt wieder Rambazamba ab in die Welt. Das ist immer eure eigene Entscheidung. Diese Freiheit haben wir gekriegt von Gott. Schöner wäre es, alles wäre perfekt. Schöner wäre es, ich würde sagen, hier, Gott sitzt da, ist hier, ist bei euch, ihr könnt ihn sehen, glaubt es. Aber durch diesen Mist, der am Anfang passiert ist, sehen wir Gott eben nicht und haben das Problem, dass wir glauben müssen, dass er da ist. Aber wer das tut, wird merken, dass er da ist. Ich wünsche euch Gottes Segen und dass jeder von euch das heute spürt und mit nach Hause nimmt. Amen.